Ein neues Format macht im Fernsehen Karriere. Scripted Reality. Die Sendungen heißen zum Beispiel Mitten im Leben, Verdachtsfälle oder Familien im Brennpunkt und finden jeden Nachmittag auf dem Privatsender RTL ein großes Publikum. Wer unbefangen zuschaut, denkt, es seien Doku-Soaps, also Dokumentationen von authentischen Problemfällen mit eingebauten Spielszenen. Nur wer im Abspann genau aufpasst, kann ganz kurz die Zeile lesen: Alle handelnden Personen sind frei erfunden. Scripted Reality ist also Realität nach Drehbuch. Eva Pfister hat sich mit diesen Sendungen beschäftigt und mit dem Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger darüber gesprochen.
Als ich zum ersten Mal hörte, dass es im Fernsehen Sendungen gibt, die wie Doku-Soaps daherkommen, aber in Wirklichkeit total erfunden sind, war ich sehr erstaunt. Wieso tut man sich die Mühe an, ein Fernsehspiel mit Konflikt und Auflösung zu schreiben, aber dann so zu inszenieren, als sei es eine Dokumentation? Die Laiendarsteller kommen wie echte Betroffene daher. Man lässt sie ja auch über ihre Probleme und Gefühle direkt in die Kamera sprechen, wie bei einer Dokumentation. Dazu wird aus dem Off kommentiert und dazwischen in den Spielszenen fliegen die Fetzen. Da beschimpfen sich Mutter und Sohn, Ex-Frau und Ex-Mann oder Schwiegermutter und Schwiegertochter. Gerne hätten wir hier einen Ausschnitt von Scripted Reality vorgestellt, aber der Privatsender RTL, bei dem diese erfundenen Doku-Soaps laufen, gab leider keine Genehmigung dafür. Obwohl man sich viele Folgen, zum Beispiel von Mitten im Leben, Familien im Brennpunkt, Verdachts- oder Betrugsfälle, jederzeit im Internet ansehen kann, auf der offiziellen Website von RTL. Aber auch bei YouTube finden sich Ausschnitte daraus und dort habe ich noch etwas anderes entdeckt: Parodien. Es scheint ein Freizeitvergnügen von jungen Menschen zu sein, diese Serien zu persiflieren. Mit wackeliger Kamera, hilflosen Dialogen, aber viel Temperament. Zum Beispiel diese Parodie auf Verdachtsfälle, in der der Papa dem Sohn vorgeschlagen hat, mit ihm ins Kindertheater zu gehen.
Sag mal, willst du mich verarschen? Alice im Wunderland und dann noch mit dir? Ich glaube, du tickst nicht mehr ganz richtig, ey. Was sagen denn die Leute draußen von mir, denken, wenn ich sage, hey, ich will in Alice im Wunderland, ey? Du gehst mir auf den Sack jetzt, wirklich. Kannst alleine gehen oder mit deinen Stofftieren oder so.
Mensch, zur Strafe putzt du jetzt aber erstmal die Toilette,
Die Toilette putzen? Willst du mich verarschen? Ich bin nicht irgend so ein Scheißkanacke, dem man das Klo runterspülen kann, Papa. Hammer, ey, wirklich. Verpiss dich, ey.
Allein schon die Tatsache, dass YouTube voll ist mit Ausschnitten aus Scripted Reality-Formaten und sich auch noch viele Parodien darauf finden, alle mit munteren oder bösartigen Kommentaren versehen, zeigt, wie präsent diese Sendungen sind. Die Scripted Reality-Formate haben am Nachmittag die höchste Zuschauerquote, vor allem unter den 14- bis 49-Jährigen. Das ist die sogenannte werberelevante Zielgruppe, weil man davon ausgeht, dass die älteren Zuschauer sich nicht mehr von ihren Gewohnheiten abbringen lassen. Die Konflikte in Familie und Schule ziehen also ein Millionenpublikum an. Aber warum kommen sie denn als Doku-Soaps daher? Warum nicht gleich als Daily Soap, etwa wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Wie und warum hat sich die Fiktion in das Reality-Fernsehen wieder eingeschlichen? Das fragte ich den Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger.
Es gibt ja den schönen Ausspruch, das Leben mag zwar die besten Geschichten schreiben, aber Hollywood kann sie am besten erzählen. Das heißt also, das Fiktionale bietet einfach Möglichkeiten, Geschichten spannender zu machen, interessanter, dramatischer, als das mit einer rein dokumentarischen Haltung gegenüber dem Thema, den Personen möglich wäre.
Dass man diese Geschichten aber als Pseudo-Doku-Soaps mit Laien produziert, liegt das an den niedrigen Kosten? Die Darsteller erhalten ja nur eine kleine Aufwandsentschädigung und gedreht wird in kürzester Zeit.
Die Kosten sind natürlich ein ganz zentraler Punkt, weil Scripted Reality findet ja bevorzugt am Nachmittag statt, im Nachmittagsprogramm. Und Nachmittagsprogramm heißt eben, man hat weniger potenzielle Zuschauer als zur Hauptsendezeit in der Primetime und für jeden Fernsehsender gilt, dort wo es weniger Zuschauer gibt, was für kommerzielle Sender natürlich auch heißt, weitaus weniger Werbeeinnahmen, da macht man natürlich keine teuren Programme. Die Pointe dabei ist nur, dass da Scripted Reality im Grunde genommen nicht so sehr steht in Konkurrenz zu teurer Fiktion, sondern eigentlich eher in einer Traditionslinie von mehr oder weniger non-fiktionalen Programmen steht, die ebenfalls alle sehr, sehr kostengünstig waren.
Diese Tradition, so Gerd Hallenberger, begann in den 90er Jahren mit den nachmittäglichen Talkshows, die sehr kostengünstig zu produzieren waren. Es brauchte ja nur einen Moderator oder eine Moderatorin und ein Studio. Die Gäste kamen auch gratis, denn es waren ja keine Prominenten.
Talkshow hatte natürlich auch in dieser Zeit erstmal die große Sensation eigentlich im Gepäck. Normale Menschen, man mag das ein oder andere Anführungszeichen um die Begriffe setzen, tauchen als Talkgäste im Fernsehen auf. Das hat es vor den täglichen Talkshows in den 90er Jahren in Deutschland nicht gegeben. Das war tatsächlich eine Innovation, die mit den Talkshows gekommen ist.
Nachdem es aber plötzlich so viele dieser Daily Talks gab, nutzte sich das Format nach einigen Jahren ab. Die Nachfolge übernahmen die Gerichtsshows, die ebenfalls nur ein Studio brauchen und einen Hauptdarsteller, nämlich die Richterin oder der Richter, während alle anderen Rollen durch Laiendarsteller besetzt werden. Die Gerichtsshows sind immer noch beliebt. Jeden Nachmittag sind zwei auf dem Privatsender Sat.1 zu sehen. Richterin Barbara Salesch und gleich anschließend Alexander Holt. Sie haben zuerst mit dem Prinzip angefangen, Laiendarsteller eine vorgeschriebene Geschichte in improvisierten Dialogen spielen zu lassen.
Bei Gerichtsshows wiederum war, wenn man so will, ein wenig das Problem der visuellen und auch der dramaturgischen Redundanz. Weil Gerichtsshow, ist klar, heißt natürlich, jede einzelne Folge, das heißt jeden einzelnen Tag, passiert im Grundablauf exakt das Gleiche. Es sind die gleichen Akteure, die gleichen Richter, die gleichen Anwälte. Der Ablauf ist immer gleich, von der Anklage hin zur Urteilsverkündung. Das heißt, der dramaturgische Spielraum ist hier null, exakt gleich null. Und genau an diesem Punkt kommt sozusagen Scripted Reality als eine Art weiterentwickeltes Modell, letztlich von Talkshow wie Gerichtsshow, aber wiederum mit einigen neuen Problemlösungen ins Rennen. Denn die Fragestellung, die Problemlagen, die sowohl in Talkshows, später in Gerichtsshows wie in Scripted Reality verhandelt werden, sind ähnlich.
Zum Beispiel die Probleme von geschiedenen Eltern im Umgang mit den Kindern, wie ich sie in einer Folge von Verdachtsfälle gesehen habe. Der Papa hatte nie Zeit, aber jetzt, wo er eine neue Freundin hat, wollen die beiden immer öfter die Kinder bei sich haben. Das gefällt der Mutter aber auch nicht. Sie wird misstrauisch und um dem Ex und seiner Freundin eins auszuwischen, sucht sie sich einen Job in einer anderen Stadt. Alles scheint klar, da erhält sie plötzlich ihre Unterlagen zurück mit der Begründung, sie hätte ja leider wieder abgesagt. Wer hat es gemacht? Der Verdacht fällt auf die neue Freundin, aber nach vielen Eklats gesteht die Ex-Schwiegermutter, dass sie den Brief gefälscht hat, weil sie nicht auf die Nähe ihrer Enkel verzichten wollte. Die Bösen sind in diesen Pseudodoku-Soaps meistens schnell ausgemacht und es fällt auf dabei, dass die Frauen nicht so gut wegkommen. In Familie im Brennpunkt etwa sah ich eine junge Russin, die einem naiven deutschen Metzgersohn ans Geld will. Das verhindert seine Familie mit allen Mitteln, die Sendung endet vor Gericht. In Verdachtsfälle kommt ein Mädchen vor, das den neuen Freund ihrer Mutter nicht leiden kann und ihn wegen sexueller Belästigung anzeigt. Sie hat sich sogar selbst eine Verletzung zugefügt. Am Hals sieht man einen blauen Fleck. Aber dann kommt eine kluge Polizistin, die alles aufklärt. Es wird also nicht nur gestritten in diesen Sendungen, es wird auch geklagt, man geht zum Anwalt und vor Gericht. Und das ist nach Ansicht von Gerd Hallenberger eben mit dieser Tradition im Nachmittagsprogramm der Privatsender zu erklären.
Der Vorteil bei Scripted Reality wiederum ist, jetzt hat man wieder die Möglichkeit, auch an unterschiedliche Handlungsorte zu gehen. Man sieht nicht immer nur das gleiche Studio, den gleichen Gerichtssaal. Das ist mal Wohnung 1, Wohnung 2, die sehen zwar sehr ähnlich aus, ist aber egal. Mal ist man auf der Straße, der Ort kann wechseln und auch die Abläufe können variieren. Eben nicht mehr wie bei einer Gerichtsshow, Anklage, Zeugenvernehmung, Urteilsspruch, sondern es kann wie bei richtigen fiktionalen Geschichten Verzögerungen geben, Irritationen geben. Es können Parallelhandlungen eingeführt werden, die mit der Haupthandlung irgendwann zusammengeführt werden. Das heißt, hier ist der dramaturgische Spielraum weitaus flexibler. Interessant finde ich nur dabei, dass in recht vielen dieser Geschichten letztlich auch wieder ein indirekter Anschluss an die Gerichtsshows dadurch gesucht wird, dass zum Schluss irgendwer dann doch irgendjemand verklagt und auf einmal hat man auch wieder noch ein Element von Gerichtsprozess drin. Nur wird diesmal eben nicht der Prozess gezeigt, sondern die Vorbereitung der Akteure, also der Angeklagten respektive Zeugen oder auch Kläger und dann wiederum deren Reaktion auf das Ergebnis.
Eine überraschende Erkenntnis meiner Fernsehnachmittage war, dass in vielen Folgen der Scripted Reality Formate nicht nur Probleme angesprochen, sondern konkrete Lösungen aufgezeigt werden. In Familien im Brennpunkt sah ich etwa einen 17-Jährigen, der mit zwei Frauen je ein Kind hat. Die lieferten sich den üblichen, offenbar sehr beliebten Zickenkrieg, aber der junge Mann wurde genau über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt und zum Ende war die Situation einigermaßen befriedet. In einer anderen Folge erlebte ich eine junge Arzthelferin, die von ihrem frisch angetrauten Ehemann ausgeplündert wurde. Nach vielen dramatischen Verwicklungen hatte sie nicht nur ihr Geld gerettet, sondern auch gelernt, wie sie mit diesem Mann umgehen muss. Kann man denn diese Scripted Reality Formate auch als Lebenshilfe-Fernsehen verstehen?
Jein, würde ich mal vorsichtig formulieren. Zum gewissen Punkt natürlich ja, weil irgendwo, und das galt auch schon für die alten Talkshows, war also zumindest so auf der Fassade schon mit draufgeschrieben, wir leisten Hilfestellungen, wir diskutieren wichtige Probleme. Die Einlösung, gut, das ist eine andere Frage, aber gerade bei einigen Scripted Reality Formaten fällt schon deutlich auf, dass Hilfestellung, Hinweise auf Beratungsstellen, Beratungsangebote von Kommunen, Möglichkeiten, wie man mit Situationen umgehen kann, zumindest ein Teil des Gesamtpakets auch sind. Und das ist auch so beabsichtigt.
Vor allem in der Serie Die Schulermittler werden pädagogische Lösungen vorgeführt. Ein Beispiel ist der stotternde Clemens. Er wird von den Mitschülern ausgelacht, geschnitten und angepöbelt. Da sendet der Himmel zwei Schutzengel, eben die Schulermittler. Diese titelgebenden Sozialarbeiter kümmern sich hingebungsvoll um das Mobbingopfer. Sie mischen sich auf dem Schulhof ein, sie gehen zur überforderten Mutter nach Hause und machen ihr klar, dass der Sohn Hilfe braucht. Bald finden sie auch heraus, dass der Schulkamerad Patrick nur deswegen halbwegs anständig mit Clemens umgeht, weil der Stotterer ihm dafür heimlich die Liebesbriefe an Beatrice schreibt. Dabei ist Clemens doch selbst in das hübsche Mädchen verliebt. Moment, diese Geschichte kennt man doch irgendwoher. Genau, das Motiv stammt aus dem Drama Cyrano de Bergerac. Cyrano stottert zwar nicht, aber er hat eine große Nase und darum verzichtet er mit blutender Seele auf seine Angebetete, die sich aufgrund seiner Briefe in den dummen Schönling verliebt hat. Clemens hat da mehr Glück, denn die Schulermittler bringen die Richtigen zusammen. Problemlösung mit Happy End. Ich hätte gern die Produzenten dieser Sendungen gefragt, wie sie auf ihre Ideen kommen, ob sie die Dialoge festschreiben oder die Laiendarsteller improvisieren lassen, aber ich hatte keine Chance. Das ist geheim, so erfahre ich bei der Firma Filmpool. Man sei gerade dabei, neue Pilotsendungen dieser Art zu erfinden. Auch Norddeich TV will keine Auskunft geben. Sogar wer sich in einem Casting für eine Rolle bewirbt, muss über alles Stillschweigen bewahren. Aber auch das habe ich wieder einmal in YouTube erfahren.
Warum erzählen wir es dann?
Naja, jetzt können wir es ja erzählen, weil es ja schon vorbei ist. Also können wir ruhig von einem Top-Secret-Casting erzählen.
Da die Darsteller Laien sind, mit Ausnahme der zwei Sozialarbeiterinnen, die Schulermittler, stehen ihnen auch nicht so viele Ausdrucksmittel zur Verfügung. Sie sind also vornehmlich erschrocken, erfreut, stocksauer, verzweifelt. Da können sie strahlen, finster gucken, weinen oder brüllen. Viel mehr wird nicht von ihnen verlangt, ebenso wenig von den Zuschauern. Vor jeder Werbepause wird das Kommende schon kurz angedeutet, danach wird alles wieder zusammengefasst. Man scheint von einem Publikum auszugehen, das entweder eine verminderte Auffassungsgabe hat oder das den Fernseher nebenbei laufen lässt und nur ab und zu einen Blick hineinwirft. Das bestätigt der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger, mein Gesprächspartner heute in Reflexe.
Fernsehen am Nachmittag, und das wissen auch die Sender, ist im Wesentlichen oder in hohem Maße zumindest Radio mit Bildern. Das heißt, es ist kein Programmangebot, wo man wie bei dem großen Tatort am Sonntagabend als Sender davon ausgehen kann, die Leute gucken das wirklich am Stück durch und verfolgen das Geboten auch konzentriert. Fernsehen am Nachmittag heißt sehr häufig eben, irgendwo läuft ein Fernseher, es werden andere Tätigkeiten gemacht, häusliche Tätigkeiten zum Beispiel. Und man guckt hin und wieder mal hin, wenn irgendwas Interessantes sich ereignet, aber man verfolgt das Ganze nicht konzentriert über die ganze Zeit. Das heißt natürlich für die Angebotsformen, dass sie in ihrer Dramaturgie, in ihrem Aufbau auch eher schlicht sein müssen und auch durchaus redundant sein können.
In einer Untersuchung wurde RTL von den Zuschauern als besonders lebensnahe bezeichnet. Das heißt, dass man RTL oder die Privatsender als lebensnäher empfindet als das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Was sagen Sie dazu?
Das kann ich gut verstehen, weil sich das eigentlich auch sehr einfach erklären lässt über die Entwicklungsgeschichte des dualen Fernsehens. Es gab ja in Deutschland bis 1984 ausschließlich öffentlich-rechtliches Fernsehen und dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen zeichnete sich einmal dadurch aus, dass es als sehr hoheitliche Veranstaltung daherkam. Also es gab sich betont würdevoll, also etwas, was vom normalen Zuschauer, vom Normalbürger sehr, sehr weit distanziert war. Und viele Sendungen gaben sich auch betont würdevoll und distanziert. In dem Moment, wo dann ab 1984 auch Privatsender dazukamen, war natürlich die logische Konsequenz, die müssen sich da auch irgendwie dagegen positionieren, um ihr Publikum zu finden, dass die genau das nicht sind. Weder RTL noch Sat.1 gaben sich am Anfang Mühe, als würdevolles, klassisches Fernsehen zu erscheinen, sondern eben eine ganz andere Form von Fernsehen. Locker, nah, bürgernah. Und genau am Beispiel Talkshows nachvollziehbar, dieser Unterschied: in öffentlich-rechtlichen Talkshows wurde der normale Prominente vorgeführt, aber in Privatfernseh-Talkshows der normale Bürger. Dadurch wurde auch dieses Image, wir sind nah am Publikum, wir arbeiten auf gleicher Höhe, genau unterstrichen. In der Forschungsliteratur über Fernsehen wird auch davon gesprochen, dass über die Einführung von kommerziellen Programmanbietern etwas stattgefunden hat wie eine Entautorisierung des Fernsehens insgesamt.
Als RTL Plus mit Sitz in Luxemburg von den ersten westdeutschen Zuschauern über Antenne zu empfangen war, reagierten viele Jugendliche euphorisch. Das Programm kam ihnen vor wie aus dem Partykeller der Eltern entsprungen, amateurhaft und provisorisch. Werbeeinnahmen hatte der Sender am Anfang kaum. Dafür verkleideten sich drei Darsteller als Heinzelmännchen und spielten bekannte Werbespots nach, als Persiflage. Das war anarchisches Fernsehen und das hat mit dem heutigen Sender nicht mehr viel zu tun. Das Anarcho-Fernsehen machen sich heute die Jugendlichen selbst. Sie setzen ihre improvisierten Videoclips in YouTube, eben auch Parodien auf jene Sendungen, mit denen RTL am Nachmittag so viel Quote macht.
Hartz IV TV! Das Fernsehen am Nachmittag für Menschen mit einem niedrigen Intelligenzquotienten präsentiert Ihnen Familien im Brennpunkt. Heute mit der türkisch-kurdischen Familie Bokabasan. Heute begleiten wir diese Familie und schauen, wie sie ihren Alltag bewältigen. Mann, das wird doch so ein Spaß!
Die Werbeeinnahmen hat RTL von 10 Millionen D-Mark im Jahr 1984 auf 900 Millionen im Jahr 1990 gesteigert. Heute ist RTL der Quotensieger überhaupt. Mit den inszenierten Shows wie Dschungelcamp oder Deutschland sucht den Superstar kann kaum je eine andere Sendung mithalten. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sowieso nicht. Und am Nachmittag schalten die meisten Zuschauer Sat.1 oder RTL ein, wo die Gerichtsshows oder eben die Pseudo-Doku-Soaps laufen. Warum weigert sich denn dieser erfolgreiche Sender eigentlich, mit Journalisten zu sprechen?
Zum einen, niemand bekommt gerne Prügel und RTL, wohlgemerkt Pass pro Toto, nicht nur RTL, bei ProSieben dürfte es auch nicht wesentlich anders aussehen, sind in der Vergangenheit für verschiedene Programmformen, über die man auch sehr wohl diskutieren kann, dermaßen geprügelt worden, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, also das müssen wir nicht unbedingt haben. Der andere Punkt, ein Argument, was auch in anderen Debatten bis heute tragischerweise gerne gebracht wird, und das heißt, wir haben die Zahlen und der Rest interessiert uns nicht. Also warum sollen wir darüber reden? Das Problem ist, im redaktionellen Bereich interessiert man sich sehr wohl auch für Inhalte, aber wie gesagt, als Sender, da ist das Hauptinteresse doch, dass die Finanzlage einigermaßen stimmt.
Tatsächlich sieht es manchmal schon fast nach einem Kulturkampf aus. Seriöse Kultur gegen Trash-Kultur. Wenn bei RTL der Superstar oder das Supertalent gesucht wird, wenn sich die Stars im Dschungelcamp befetzen, dann sind die Zeitungen voll davon und sehen meistens den Untergang des Abendlands gekommen. Dagegen ist der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger durchaus geneigt, den Sendungen positive Seiten abzugewinnen. Ja, er scheint sie zu meiner Verwunderung geradezu zu mögen. Ist das so?
Nein. Es wäre auch keine Haltung, die einem irgendwie weiterhelfen täte. Es ist einfach eine Form von aktuellem Fernsehen und mich als Medienwissenschaftler interessiert einfach, wie funktioniert das? Dort, wo es um die Frage geht, wie funktioniert Fernsehen in Gesellschaft, ich glaube, da wäre man eigentlich an einem Punkt, wo man einen großen Fehler machen würde, wenn man da tatsächlich nur auf Scripted Reality schauen würde. Da muss man einfach auch sehen, welche anderen Sendungen gibt es, welche Rolle spielt überhaupt Fernsehen. Und da kommt dann doch ein ganz, ganz anderes Tableau auch zustande. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass auf der einen Seite in der bundesdeutsche, vor allem Boulevardpresse, eigentlich seit vielen, vielen Jahren nahezu eine Hetzjagd auf Hartz-IV-Empfänger im Sinne von, das sind ja Schmarotzer, die wollen nur unser Geld und die kriegen viel zu viel, geführt wird. Das heißt also, wir haben einfach ein gesellschaftliches Klima, in dem ein bestimmter Teil, nämlich der Ärmere, einfach systematisch auch ausgegrenzt wird. Von daher vieles, was in Scripted Reality dort, wo es im Kontext von Anführungszeichen Unterschicht Hartz-IV-Familien passiert, einfach auch immer vor diesem Rahmen zu sehen ist.
Sie werden dort aber nicht unbedingt positiv dargestellt.
Och, in vielen Fällen schon. Also ich habe vor einiger Zeit auch mal relativ systematisch mir eine ganze Reihe von diesen Produktionen über mehrere Wochen mal angeschaut. Ein sehr häufiger Fall war eben genau auch der, arme Familie kriegt Hartz IV, versucht rauszukommen und wird aus unterschiedlichen Gründen, kriminellem Verhalten von Familienmitgliedern oder, da einfach massiv dran gehindert. Wo auch durchaus dann Hinweise gegeben worden, nicht alles gefallen lassen, da und dort gibt's Hilfe, man kann dieses, man kann jenes machen.
Wenn man jetzt aber diese Scripted Reality-Sendungen anschaut, ja, dann ist das ja durchaus eine verzerrte Realität. Also es ist eine Art Hysterie ständig am Kochen. Es werden sehr viele Klischees bedient. Also da kommt die junge Russin und geht dem armen Metzgersohn ans Geld. Wenn die Zuschauer, die jungen Zuschauer zum Beispiel, die das da oft gucken, ständig diese verzerrte Realität, aber als Realität vorgeführt bekommen, kann das nicht auch verheerende Folgen haben?
Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich, gerade auch bei jüngerem Publikum stellt sich einfach die Problemlage deutlich anders. Letztendlich, auch der puristischste Dokumentarfilm bildet nicht Realität ab. Es ist immer ein gewisses Maß an Inszenierung dabei und sei es auch nur dadurch, dass Kamerapositionen gewählt werden, dass Bilder zusammengeschnitten werden, dass auch unter möglichen Gesprächspartnern eine Auswahl getroffen wird, was auch für die Zuschauer dann natürlich nicht sichtbar ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, jüngeres Publikum, jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch schon aufgewachsen sind mit Internet und, dort ist es eher so, dass sie in Teilen durchaus sehr, sehr gut entwickeltes Gespür haben. Hier sind immer mediale Konstruktionen im Rennen und eher geguckt wird, wie sind die Geschichten, die dabei rumkommen und nicht so sehr, ist das wahr, ist das repräsentativ.
Ich bin mir da nicht so sicher. Die Parodien auf YouTube zeigen eher, dass man diese Serien als Teil der Ausgrenzungsstrategie versteht. Also konkret, man macht sich beim Zuschauen über die Asis, die Asozialen, lustig. Wobei die Schraube noch eins weiter gedreht wird. Man macht sich darüber lustig, wie die Asozialen dargestellt werden. Wie zum Beispiel in einem Videoclip, in dem ein junger Mann mit Langhaarperücke und schwarz gefärbten Zähnen das Klischee einer sogenannten Hartz-IV-Schlampe genüsslich ausspielt.
Hier lebt die 19-jährige Cheyenne Ashley Tiffany zusammen mit ihren Kindern Tom Henrik, Marc Jerome und Jacqueline. Ihren Vater kennen die drei Kinder nicht.
Die zwei Väter sind von drei unterschiedlichen Kindern. Drei... Scheiße.
Jacqueline, leg die Banane weg. Wir hatten Currywurst zu Mittag ausgemacht.
Cheyenne Ashley Tiffany hat ihre Gründe, warum sie bei Mitten im Leben mitmacht.
Ich mache bei Mitten im Leben mit, weil ich von den Fernsehmachern dann 100 Euro kriege. Und davon kaufe ich mir einen neuen DVD-Player. Tom Henrik, nimm die Maul weg von die Oma sein Bier! Scheiß Kind!
Nicht ohne Grund wurde das böse, aber treffende Wort Sozialpornos geprägt. Für alle diese Sendungen, die, geskriptet oder nicht, die Situation der Unterprivilegierten ausstellen. Der Spiegel schrieb in einer Reportage über Scripted Reality, dieses Format sei auch deswegen entstanden, weil die Castingagenturen nicht mehr genug Leute fanden, die sich in den Doku-Soaps zur Schau stellen, also entblößen wollten. Denn es sind ja doch vor allem die Verlierer und Versager, die gezeigt werden, diejenigen, die nicht mit Geld umgehen können, die sich nicht zu wehren wissen, die es nicht schaffen, einen Job zu ergattern oder die mit ihren Kindern nicht zurechtkommen. Ich vermute also, dass Scripted Reality vor allem Fernsehen für eine absteigende Mittelschicht ist. Die kann sich dann beruhigen, weil sie sieht, dass es anderen noch schlechter geht. Also Schadenfreude TV?
Diese Form von Zuwendung zu diesen Sendungen oder diese Nutzungsform, da ist sich inzwischen auch die Kommunikationswissenschaft ziemlich sicher, ist eine der wichtigsten. Der Punkt ist nur, Fernsehen funktioniert als eher offenes Angebot. Das heißt also, es gibt nicht die eine Botschaft, sondern unterschiedlichste Möglichkeiten, mit diesen Sendungen umzugehen, die teilweise eben auch völlig Konträres, jetzt auch vor allem eher moralischen oder gesellschaftlichen Hintergrund bedeuten können. Aber wer nun was und in welchem Umfang nutzt, das heißt also, gibt es mehr Menschen, die auf der Ebene Schadenfreude oder Selbstberuhigung, Gott sei Dank geht es mir noch nicht so schlimm, mit diesen Sendungen umgehen, oder wie viele sind es, die tatsächlich sagen, oh Gott, vielleicht könnten wir ja doch auch mal was machen, also eher positive Aspekte aufnehmen, das weiß man bis heute schlicht und einfach nicht, weil so differenzierte Forschung halt leider auch aufwendig ist und von daher nicht so wahnsinnig oft auch finanziert wird.
Was mir auch noch aufgefallen ist an meinen Nachmittagen mit RTL, dieser Fernsehsender spielt sich auf als Retter aus der Not. In den Werbepausen wird die Botschaft noch bekräftigt, zum Beispiel im Werbespot der RTL-Stiftung »Wir helfen Kindern«. Das klingt dann so, wir schauen nicht einfach nur zu, wir packen mit an. So wie in den Abendsendungen die Supernanny beim Erziehen oder Peter Zwegert raus aus den Schulden hilft, so helfen die Schulermittler den Schülern bei ihren Problemen, so kümmern sich die anderen Sendungen um die Probleme der kleinen Leute. Aber geholfen wird ja immer nur einigen Auserwählten. Und dieses Selektionsprinzip zieht sich durch das ganze Programm. Es ist der rote Faden aller Castingshows und vieler Doku-Soaps, ob Bauer sucht Frau oder Extrem schön. Damit dieses Aschenputtelprinzip richtig zur Geltung kommt, werden gern skurrile Talente und hässliche Laiendarsteller ausgesucht. So formuliert es die Firma Filmpool, die unter anderem Richterin Barbara Salesch oder Familien im Brennpunkt produziert, natürlich nicht, wenn sie auf die Suche nach Laiendarstellern geht, sondern sie haben auch Lust auf eine Rolle als angeklagter Zeuge oder Täter. Sie sind selbstbewusst, schlagfertig, attraktiv oder ein ganz schräger Typ. Dann laden wir sie zu einem unserer kostenlosen Castings ein. Man erklärt sich den Erfolg dieser Sendungen derzeit oft damit, dass wir in einer Castinggesellschaft leben, in der jeder davon träumt, berühmt zu werden. Aber diese Erklärung greift meiner Meinung nach zu kurz. Sicher, viele bewerben sich für einen Auftritt im Fernsehen. Aber noch mehr sehen zu. Sie sehen zu, wie andere sich zum Affen machen. Damit trägt aber diese Fernsehreality weniger zu Problemlösungen bei, als zur Einübung in die Kaltherzigkeit. Das ist zu moralisch gesehen, sagt der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger. Und vor allem darf man eine Tatsache nicht vergessen.
Wenn man jetzt an jüngere Menschen denkt, scheint mir da ein wenig eher zu sein, dass die Erwartungshaltung gegenüber Fernsehen nicht besonders doll ist. Viele erwarten von Fernsehen eigentlich gar nichts mehr. Und im Universum zwischen Dschungelcamp, Deutschland sucht den Superstar und Ähnlichem, das ist so dann grob der Horizont. Filme, Serien, da guckt man DVD oder geht ins Internet. Und das heißt einfach, Fernsehen insgesamt ist als Medium einfach nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Fernsehen, das ist halt so ein bisschen gaga, so ein bisschen komisch, bescheuert, wer rein will, bitteschön. Aber wichtige Medien sind andere.